Leute, spürt ihr das? Wir atmen wieder WTS-Luft.
So, wie ging das denn nochmal hier mit dem, dass das Mikro? Aufnahme läuft. Wann kommen die anderen dazu? Lange nicht mehr Podcast gemacht. Wir sind schon drauf. Wir sind schon drauf. Episode 86, glaube ich. Episode 86 nach einer Sommerpause, die wir gemacht haben. Etwas spontan, unangekündigt und auch mit wenig Feedback für euch da draußen. Das tut mir furchtbar leid. In dieser nachfolgenden Episode erkläre ich einmal, warum wir eine Sommerpause gemacht haben. Das ist leider nichts, was ja in ein Hey Happy Buch kommt, sondern es ist eine Geschichte, die mich hart beschäftigt hat. Das soll euch nicht runterziehen, denn wir haben eine tolle Folge mit Johannes und Jack, in der wir über zwei ganz, ganz, ganz geile Fotos sprechen und euch ein paar Tipps an die Hand geben, die ich glaube, ihr auch gut gebrauchen könnt. Und ich freue mich wahnsinnig, jetzt wieder loszulegen, jetzt wieder mit euch Geschichten zu erzählen im kleinen, aber feinen What's the Story Podcast. Viel Spaß, schön, dass ihr da seid und ja, jetzt geht's los. Jetzt weiß ich wieder, wie es geht. Also ich drücke diesen Knopf hier, dann kommt die Musik, glaube ich. Warte mal kurz, das ist der hier.
What's the story? Each shot creating an energy that lead to a second shot.
An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph.
What's the story?
Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten geht und der jetzt etwas länger in der Sommerpause war. Eigentlich sagt man ja so herzlich willkommen zurück, aber das würde ja uns gelten. Also sage ich einfach euch allen da draußen herzlich willkommen zurück bei unserem kleinen netten Fotografie- und Storytelling-Podcast. Ich hoffe, ihr hattet und habt einen großartigen Sommer. Unser kleiner Podcast hat mehr oder weniger spontan pausiert. Warum, das erzähle ich euch gleich. Auf jeden Fall geht's jetzt wieder los. Wir haben viele schöne Episoden in den Büchern und in meinem Kopf schon. Und da wird ein bisschen was kommen und wir gehen straight auf die 100 zu. Wir sind jetzt in Episode 86 und da bin ich nicht alleine. Und ich freue mich ganz besonders, zwei Leute zu sehen, die ähnlich hyped gerade sind von dem Sportsommer, wie ich. Das sind der wunderbare Johannes und der großartige Jack. Hallo, schön euch zu sehen.
Was geht?
Schön mal wieder am Start zu sein, auf jeden Fall.
Ja, mega. Ich habe ja neulich eine Umfrage gemacht zum Restart sozusagen bei Instagram auf unserem What's the Story Account @WTS_pod. Boah, ich weiß gar nicht, ist das der, ne? Der ist das. @WTS_pod.
So ähnlich, so ja, auf jeden Fall.
Wenn du es nicht weißt, wer dann da?
Ja, echt. So lange nicht mehr die Worte ausgesprochen hier. Und ich habe gefragt, so, yo Leute, was wollt ihr eigentlich da draußen? Es war tatsächlich mehr Variabilität bei den Hosts. Und das bieten wir euch direkt hier mit unserer ersten Folge nach der Sommerpause, nämlich mit Jack und Johannes. Da freue ich mich richtig drüber. Wie geht's euch?
Mir geht's gut. Ihr merkt, Community, ihr müsst nur mit dem Finger schnippen und David reagiert und liefert. Wir reagieren und liefern. Ich habe einen ja durchaus anstrengenden, aber sehr ereignisreichen Sommer hinter mir oder befinde mich noch mittendrin, wie man's nimmt. Aber ja, habe die Zeit bisher genossen, habe gar nicht so richtig gemerkt, dass das Wetter gar nicht so sommerlike ist diesen Sommer. Weil ziemlich beschäftigt bis dato und jetzt gerade seit einer halben Woche oder seit einer Woche mal etwas ruhiger. Und wie es sich da gehört, hat der Körper dann natürlich sofort gesagt, ah, jetzt werde ich krank. Deswegen vielleicht klinge ich etwas nasal, das liegt daran, dass ich noch ein bisschen erkältet bin. Seht's mir nach, wenn ich hier mal ins Mikrofon keuche. Wie geht's dir, Johannes?
Mir geht's sehr gut, zum Glück nicht krank, habe ich schon diese Mini-Erkältung, die irgendwie gerade mal jeder hat diesen Sommer, die hatte ich vor zwei Wochen, natürlich kurz bevor ich auch auf einem Mini-Trip war, zu dem ich später noch was erzählen werde auf jeden Fall, aber rechtzeitig wieder fit geworden, deswegen geht's mir sehr gut, wie David auch so komplett im Sports-Rabbit-Hole, gefühlt eigentlich seit Anfang April, als die NBA-Playoffs angefangen haben, seitdem läuft einfach durchgehend Sport und da ich so ein Mensch bin, der also das alles irgendwie komplett abfeiern kann, inklusive fast jeder Sportart bei Olympics. Sind das gute Zeiten aktuell, und wie das Wetter draußen ist, ist da manchmal dann
24/7 hier auch, Fernseher rauf und runter, alle Sportarten, und jedes Mal, ich habe schon sehr, sehr viele Sportarten ausprobiert und auch gespielt, und jedes Mal denke ich so, oh, ey, Fechten, ne? Eigentlich müsste ich mal wieder anfangen zu fechten. Was ist das für eine geile Sportart? Ey, Judo habe ich gemacht. Wow, krass. Da war
das
ich.
Ist auch ein Satz, damit den nicht jeder sagen kann. So, eigentlich müsste ich mal wieder anfangen zu fechten.
Habe ich das gemacht. Ist die
Folgentitel.
In der Schul-AG bei Monsieur Flamand, und es war, hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, warum ich das nicht weitergemacht habe. Zu der Zeit habe ich auch sehr, sehr intensiv Tennis gespielt. Dann kam Basketball, und da war dann einfach auch kein Platz mehr für die Floretts, Säbel und weiteren Fechtdisziplinen. Also von daher, aber es ist einfach absurd geil. Vielleicht für euch da draußen erstmal schön, dass ihr da seid. Wir sind ein Fotografie-Podcast. Aber wenn vier von unserer Crew mehr oder weniger auch sehr viel mit Sportfotografie und Sportstorytelling zu tun haben, dann seht es uns nach, dass wir in diesen Zeiten das auch mehr oder weniger häufiger zum Thema machen. Auch heute wird es um diverse kleine Sportfotos und Geschichten dahinter gehen. Es wird auch noch eine komplette Euro-Folge geben demnächst. Das tut uns leid, aber die Geschichten dahinter sind trotzdem hoffentlich für euch da draußen inspirierend, weil man kann das Ganze ja auch als Schablone für andere Sachen nehmen und denkt euch das dann einfach vielleicht in der Musik, in der Schauspielbranche oder was auch immer ihr gerade vor der Linse habt oder was euch beschäftigt. Aber heute geht's auch mitunter um Sport, und wenn jetzt gerade Olympia ist oder die Olympischen Spiele, um genau zu sein, dann sind irgendwie wir alle total hyped davon, und ich habe auch mich gerade gezwungen, wir nehmen jetzt an einem, was war heute, Montag, ne?
Montag ja.
um 17 Uhr auf, und ich habe mich gezwungen, den Fernseher auszuschalten, und wir stehen auch leider ein bisschen unter Zeitdruck, weil um 18.30 Uhr ist 3x3 Basketball, da sind Johannes und ich auf jeden Fall mega heiß drauf. Und von daher eine kleine bunte Folge heute mit dem Blick auf den zurückliegenden Sommer oder den ersten Part des Sommers sozusagen. Und wir haben heute auch eine etwas aufgebrochene Struktur, die nicht so ist, dass wir sagen, hey, wir haben ein, zwei Fotos, die wir intensiver beschäftigen, sondern wir haben tatsächlich ein paar Fotos rausgesucht, die uns jetzt in den vergangenen Wochen begleitet haben, und darüber werden wir dann unsere Geschichten erzählen. Also, schön, dass ihr da seid, und es kommen auch noch wieder nicht sportliche Folgen. Heute ist keine davon. So, with this being said, was ist denn bei euch aktuell gerade los? Ich habe im Vorfeld gesprochen mit Johannes. Johannes packt seine 7 Sachen und fährt am Donnerstag nach Paris. Ich bin hart neidisch. Jack, was geht bei dir, außer dass du gesunden musst?
Da bin ich tatsächlich auch relativ neidisch, Johannes, muss ich sagen. Ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, heute Morgen auch schon mit einem Kollegen gesprochen, ob wir das nicht spontan machen und irgendwie noch nach Paris aufbrechen für 2-3 Tage und irgendwie nur eine kleine Knipse im Gepäck. Wirklich auf ganz privat. Es hängt aber bei mir gerade noch ein bisschen davon ab, ob ein relativ großer Auftrag innerhalb der nächsten 3 Wochen zustande kommt, weil dann würde ich die Zeit lieber als Vorbereitungsphase nutzen, weil das wieder so ein Ding wäre unter uns gesprochen. Wir sind ja unter uns gesprochen, wo man sagen würde, bin ich dem schon gewachsen, ja oder nein? Mal sehen, vielleicht kommt es ja gar nicht dazu.
Die Antwort ist, Jack, du bist dem gewachsen, du wächst. Also wenn man in einem Duden nachguckt, wo drin steht, wächst an seinen Aufgaben, dann ist da ein Bild von dir. Mit dem Zusatz, liefert einfach gnadenlos ab. So, von daher ist das so ein bisschen dein Licht unter den Scheffel stellen, aber diese Reflexion, finde ich, tut uns allen auch gut, und das schätze ich sehr an dir, dass du mit einer gewissen Demut an die Sachen rangehst und nicht sofort sagst, dicke Hose, gib her, ich schaff das alles, sondern ich glaube, du bist auch nur deshalb so gut, weil du so großartig reflektierst und mit allen Dingen erstmal guckst, ob du dem gewachsen bist, und die Antwort ist ja.
Ja, danke für die Blumen, David. Ich glaube, in dem letzten Satz steckt einiges Wahres drin, und den Exkurs vielleicht noch, bevor es um einen kurzen Rückblick meines Sommers geht. Ich glaube, nur wenn du wenn du vor großen Aufgaben, vor großen Herausforderungen, das muss noch nicht mal Foto- oder Videografie spezifisch sein, diese Aufregung oder beziehungsweise diesen Respekt hast, nur dann kannst du sie auch ernst genug nehmen, wenn sie wirklich groß sind, wenn sie wirklich neu sind. Weil wenn mir was Neues begegnet und ich sage, ja gut, das letzte Neue habe ich ja auch easy weggesteckt, ja, wahrscheinlich habe ich das weggesteckt, weil ich genau dieses Gefühl vorher hatte und weil dann diese Beschäftigung losgeht, ja, und wenig Schlaf in den Nächten, weil du dich damit beschäftigst und das muss alles funktionieren. Und das Ergebnis ist dann, dass es funktioniert, manchmal auch nicht. Das gehört dann auch dazu, aber ich glaube, Hochmut kommt vor dem Fall und da sollte man schön aufpassen. Also nur weil man mal ein, zwei gute Geschichten gemacht hat, sind die nächsten 99 noch nicht erzählt. Deswegen, genau. Hast du eigentlich schon die richtigen Worte gefunden? Mein Sommer, wie fasse ich den jetzt kurz zusammen, ohne euch zu langweilen? Ich würde sagen, also das erste halbe Jahr hat mich eigentlich hauptsächlich zusammen mit meinem Kollegen Philipp Avonu, den ihr beide auch besser kennt, die Doku, die wir gemacht haben, beschäftigt. Wir haben für die Sportschau eine Doku gemacht, Einigkeit und Recht und Vielfalt. Da geht es um Vielfalt in der Nationalmannschaft. Guckt euch das unbedingt an. Es ist noch in der ARD-Mediathek vorhanden und wird da auch weiter vorhanden sein. Große Empfehlung von mir, natürlich, muss ich ja sagen. aber darüber hinaus, also das war sehr, sehr anstrengend und dann war eigentlich so ein Fall oder so ein Zeitpunkt erreicht, wo man gesagt hat, okay, jetzt wäre der Zeitpunkt für Urlaub. Der kam aber dann nicht, weil als die rauskam, das war Anfang Juni, dann war, währenddessen war eigentlich noch die Meisterschaft von Leverkusen, die ich noch so ein bisschen in Erinnerung behalten habe, positiv, weil das was Besonderes war, irgendwie dabei zu sein. Da war ich für The Zone, dann war ich für den gleichen Arbeitgeber beim Champions-League-Finale, was sich wieder angefühlt hat wie Weihnachten und Geburtstag an einem Tag, für jemanden, der irgendwie Sport- und Fußball-fanatisch ist. Dann hat es nicht lange gedauert und ich durfte bei der EM dabei sein. Super viel Fußball, klar, aber für mich, also mir macht das nichts aus, alles andere als das. Hab die Zeit sehr genossen. Und ja, nach der EM ging es dann irgendwie mit ein paar anderen Kleinigkeiten weiter. Und ich habe es ja eingangs der Folge schon gesagt, vor anderthalb Wochen war dann echt der erste Moment mal, wo mal nichts vor der Tür stand, so für ein, zwei Wochen. Und wo nichts geplant war so richtig, außer ein bisschen vielleicht Schreibtisch frei machen. Und das ist natürlich dann der Moment, wo der Körper dann blau machen möchte. Das ist wahrscheinlich dann auch ganz gut und wichtig. Aber ja, long story short, super Sommer gehabt, ähnlich wie letztes Jahr. Ich weiß nicht, ob ich es nächstes Jahr nochmal sagen kann, aber klar, kann gerne so weitergehen. Wie war denn euer Sommer?
Ich würde einmal ganz kurz sagen, Einigkeit und Recht und Vielfalt in den Shownotes auch dieser Episode, also geht da auf jeden Fall rein. Das war eine unfassbar gute und wichtige Doku, thematisch vor allem, die uns bei der Sportschau enorm viel Arbeit auch bereitet hat, aber ich glaube, die haben wir gerne gemacht, weil das auch zeigt, dass das ein unfassbar wichtiges Thema war. Schaut sie euch gerne an, wenn ihr sie noch nicht gehört habt und oder gesehen habt. Zu zwei deiner Fotos oder deiner Stories, die du jetzt angeschnitten hast, nämlich Leverkusen Meisterschaft und Champions League Finale 3 €, kommen wir auch noch gleich mit zwei, drei kleinen Fotos, über die wir sprechen. Johannes, wie war dein Sommer so far?
Mein Sommer soweit mega auch, nicht ganz so busy wie bei Jacques, zum Glück auch. Ich habe ein paar kleinere Jobs, die irgendwie auch sportrelated waren, aber allerdings nicht dran geknüpft an diese riesigen Events und die größeren Events. Also Euro habe ich nur privat eigentlich geguckt, habe ich gar nichts fotomäßig gemacht. Aber andere Sachen, über die ich später auch noch spreche, wie die deutsche Basketball-Nationalmannschaft war in Deutschland wieder zur Vorbereitung. Da konnte ich bei einigen Sachen wieder dabei sein, was sehr cool war, auch beim Media Day. Es hat super Spaß gemacht, mal so einen ganz anderen Approach zu den Spielern da auch zu finden. Und genau, und andere Sportevents, wie jetzt die Tour de France, erzähle ich auch gleich was davon. Und jetzt die Olympischen Spiele einfach so für Kurztrips nutzen. Das taugt mir total, immer wieder unterwegs zu sein. Und das irgendwie ein bisschen privates, Freizeit, einen coolen Trip, aber auch mit irgendwie einem kleinen Fotoprojekt zu verbinden. Das taugt mir total. Und jetzt genau, steht noch Paris vor der Tür. Und dann mal schauen, wie es weitergeht. Größere Urlaubs sind eigentlich erst Ende September mal geplant.
Ja, sehr schön. Paris ist ein gutes Stichwort. Da würde ich gerne einmal noch den Haken schlagen und euch da draußen erklären, warum What's the Story jetzt mehr oder weniger spontan pausiert hat und wir uns auch nicht verabschiedet haben sozusagen, sondern einfach mit der Soccer World Cup Ukraine Story rausgegangen sind und danach kam dann nichts mehr, danach kam auch kein Servus und bis bald, dann sind wir wieder zurück. Das hat was damit zu tun mit meinem Paris-Fotografie-Workshop, den ich zusammen mit Fabian gegeben habe im Mai, glaube ich. Ja, im Mai. Und ich würde euch jetzt gerne da draußen erzählen, wie es vor einem Jahr in Lissabon war. Wow, es war so geil und es hat total Spaß gemacht und Klassenfahrt, Stimmung und super Energie und sowas. Die Wahrheit ist, das war leider nicht der Fall. Ich will jetzt hier auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber der Workshop an sich war prima. Paris ist eine Megastadt. Wir hatten mit Tolga und Kim zwei wunderbare Models dabei und die meisten der Teilnehmenden waren auch ganz, ganz großartig. Leider gab es einen Teilnehmer, der so ein bisschen aus der Reihe gejumpt ist und im Nachklapp, ich weiß noch, dass Fabian, Kim und ich, wir sind gemeinsam zurückgefahren mit dem Zug, noch im Zug geulgt haben darüber, dass dieser eine Typ wahrscheinlich noch irgendwie eine schlechte Bewertung reinschreibt oder sowas in dieses Internet. Naja, was soll ich sagen, 4 Tage nachdem der Workshop vorbei war, kam eine sehr, sehr lange und sehr unverschämte Mail von diesem Typen, der sein Geld zurückgefordert hat, weil er einfach ja nicht zufrieden war mit dem, was er bekommen hat. Mich hat das sehr aus den Socken gehauen und das ist gelinde gesagt. Also er hat eine Mail geschrieben in so pseudo-juristischen Zeugs und keine Ahnung. Ich habe es auf jeden Fall ernst genommen, habe unfassbar viele Gespräche mit befreundeten Juristen geführt, habe das Ganze reflektiert, habe das Ganze versucht einzuordnen für mich und long story short, wir haben uns mehr oder weniger geeinigt, aber so, dass ich hinten raus sagen muss, das war es erstmal für mich. Ich werde keine Fotografie-Workshops mehr anbieten, auf jeden Fall nicht im Ausland, wenn man als Privatperson mehr oder weniger, so wie ich das ja angehe, anbietet, dann an solche Leute gerät, dann kann ich das nicht einfach nochmal leisten. Diese ganze Arbeit, die da drin steckt, die Liebe, diese ganzen Gespräche, die ganze Orga, das ist so viel Energie, die da reinfließt, die ich auch gerne investiere. Aber wenn ich dann merke, dass es Menschen gibt, die nur darauf aus sind, das möglichst kostengünstig für sich zu machen und möglichst irgendwie unverschämt da rauszugehen, dann saugt mir das sämtliche Energie und ich habe das nicht gut weggepackt. Es hat mich sehr, sehr beschäftigt. Es hat mich auch in ein ziemlich kreatives Loch danach gedrückt und muss sagen, das ist eine Erfahrung. Nachdem der Lissabon-Workshop eine 1 mit Sternchen war und besser als man sich's vorstellen kann, war der Paris-Workshop, was das angeht, einfach ein bitterer Nachgeschmack. Und damit meine ich nur tatsächlich diese eine Person. Alle anderen waren top und alle anderen haben auch Spaß gehabt. Und klar, bin ich nicht fehlerfrei und es gab auch Feedback, hey, das und das würden wir uns beim nächsten Mal intensiver wünschen und dies und jenes könnte man vielleicht nochmal justieren. Das ist ja etwas, woraus ich auch lerne und was ich gerne mitnehme, aber dieses, ich will meine Kohle zurück und so, das hat mich schon hart getroffen. Ja, deshalb hatte ich auch keinen Bock mehr, irgendwie einen Podcast aufzunehmen. Normalerweise hätten wir ja auch aus Paris einen Podcast gemacht oder kurz danach drüber gesprochen. Da das alles auch so eine Art schwebendes Verfahren war, mehr oder weniger, hatte ich da keine Kraft und Energie mehr. Und das ist der Grund, also ihr da draußen, das ist der Grund, warum es jetzt eine längere Pause gab. Jetzt bin ich aber wieder voller Vorfreude, um mit solchen tollen Menschen wie Jack und Johannes zu quatschen und mit anderen coolen Menschen, die noch in der Pipeline stehen. Ich weiß, dass wir nächste Woche mit Tim und Fabian aufnehmen und mit Photoshop Philipp nehmen wir auch noch demnächst auf und. Insofern, jetzt geht's weiter. Das ist aber die Erklärung dafür und das wollte ich nur euch einmal kurz da bieten.
Also bevor du weitermachst, David, ja. Ich würde jetzt, mir brennen direkt 1000 Fragen auf den Lippen. Davon werde ich keine stellen, aus Gründen der Diskretion. Also von denen, die mir auf den Lippen brennen. Ich finde es unglaublich, dass es solche Menschen gibt, weil ich genau weiß, was du da reinsteckst, weil ich genau weiß, was da an Herzblut und Energy drin steckt deinerseits, ohne jetzt dabei gewesen zu sein, aber ich krieg's ja links und rechts ein bisschen mit, was du da machst. Mir fehlen wirklich die Worte. Sowas ist halt irgendwie bodenlos, ne? Wenn man sowas dann auf dem Rücken von Menschen wie dir versucht auszutragen, irgendwelche eigenen persönlichen Befindlichkeiten, whatever. Schäm dich da draußen, whoever you are. Die größte Schande daran finde ich eigentlich, dass du dadurch dann die Lust daran verlierst, so etwas zu machen, so etwas zu organisieren, was wahrscheinlich jetzt im Verhältnis, ich weiß nicht, 6, 8, 10 Leuten geholfen hat. Und einem nicht oder angeblich nicht. Und das ist dann der Grund, warum es den zukünftigen 100, 200, 300 auch nicht mehr helfen wird, weil es diese Sache einfach nicht mehr geben wird. Und das ist, glaube ich, also es gibt einen Unterschied zwischen konstruktiver Kritik und destruktivem, weiß ich nicht was. Ja, wie gesagt, mir fehlen die Worte. Aber sehr, sehr krass, dass du das hier im Podcast teilst, finde ich auf jeden Fall gut, weil das gehört auch dazu. Diese Geschichten gehören auch dazu. Aber ich musste gerade echt schlucken, als du erzählt hast. Du hast es wahrscheinlich gesehen. Ich saß hier und hab den ganzen Zeit den Kopf geschüttelt, weil ich nicht wusste, krass, also gar nicht cool.
Nee, überhaupt nicht cool. Und ich habe das verarbeitet und ich habe da auch sehr viele Gespräche geführt im Umfeld. Ich habe auch ein tolles Gespräch mit Sabrina von Vogtländer geführt, die ja auch Teil des Workshops war. Du sagst es richtig, konstruktive Kritik. Ich voll fein. Also lass uns über alles sprechen, was nicht gut gelaufen ist. Meinetwegen auch in einem anderen Ton so. Aber am Ende biete ich für nicht mal 900 Euro 4 Tage Paris-Workshop an mit Übernachtung inklusive, mit der Möglichkeit, sämtliche Vogtländerlinsen auszuprobieren, die es auf der Welt gibt, mit der Möglichkeit, eine Fuji Instax-Kamera zu behalten, mit der Arbeit mit 2 tollen Models und pipapo, ich muss das nicht alles aufzählen, das kennt
ihr. Brauchen wir nicht drüber reden. Jeder wüsste das, jeder, der da draußen zuhört, wüsste das und dann gibt's irgendeinen Vollidioten unter 1000 und der ist dann dabei und das ist halt nicht verdient.
Und das Ärgerliche ist, dass, was mich wirklich auch richtig ärgert, ist, dass ich habe ja mit jedem Teilnehmenden oder jedem Interessierten im Vorfeld telefoniert. So mache ich das immer, um einfach klar zu machen, hey, so und so läuft das. Wenn du Fragen hast, frag die bitte jetzt und so. Und bei diesem Typen hatte ich nach dem Telefonat kein gutes Gefühl. Und trotzdem habe ich ihm zugesagt. Und das ärgert mich so sehr, dass ich da nicht auf mein Bauchgefühl gehört habe und gesagt habe,
Intuition ist nie unterschätzen.
Genau. Also eigentlich hätte ich ihm sagen müssen, so, du pass auf, ich glaube, dass du bist nicht Zielgruppe für diesen Workshop oder ich glaube, ne, so, egal. Lass uns nicht mehr viel Zeit jetzt da rein verschwenden, denn dann
Toxic.
Genau, denn dann wird's wieder zu viel Raum, aber das ist der Grund auf jeden Fall, warum ich diese kreative Auszeit auch vom Podcasten brauchte und seht's mir nach, jetzt geht's weiter voran und ich freue mich, schöne Geschichten mit euch zu besprechen, tolle Fotos und da würde ich auch jetzt einfach mal reingehen in die Fotos, die ihr beiden mitgebracht habt, oder?
Let's go, oder?
Let's go. Ich habe ja gesagt, es ist sehr sportrelated hier. Deshalb würde ich einfach mal beginnen, wenn wir schon in Paris sind und in Frankreich, würde ich gerne starten mit einem Foto, was Johannes mitgebracht hat. Und es ist ein Foto von der Tour de France. Wir haben ja in Episode 81 mit Max Fries gesprochen und der ist ja, genau, der ist ja Teamfotograf von Bora Hansgrohe, jetzt Red Bull Bora Hansgrohe und der hat überragend auch bei der Tour de France abgeliefert. Also was der für Fotos gemacht hat, was der für Geschichten erzählt hat, seine Reels, seine täglichen, es hat mich so, so, so unterhalten. Und dann geht einer von uns einfach auch mal eben nach Paris und macht ähnlich geile Fotos. Und das ist kein geringerer als Johannes. Du warst in Frankreich und hast Fotos gemacht. Genau, erzähl mal.
Genau, also ich war in Nizza, da war ja dieses Jahr quasi das große Finale der Tour de France, was so schon mal ganz besonders war und wahrscheinlich auch nie wieder geben wird, weil normalerweise Leute, die sich bisschen mit der Tour de France beschäftigen, wissen eigentlich, finale Tour de France, immer nur ausfahren, eine Runde in Paris, hätte mich niemals interessiert, aber dieses Jahr die letzten drei Etappen in und um Nizza, zwei Bergetappen, so in etwa eine Stunde Fahrt mit dem Auto weg von Nizza und die letzte Etappe quasi fast direkt dort von Monaco nach Nizza, ein Einzelzeitfahren auch nochmal über mehrere Berge. Also für Zuschauen ideal, aber es war auch für mich wirklich das allererste Mal Tour de France. Keine Ahnung, warum es das erste Mal ist, weil ich schaue das mit meinem Papa seit den 90er, seit Jan-Ulrich-Zeiten bin ich da dran. Natürlich gab es eine Phase, wo man das irgendwie nicht mehr geguckt hat. Mal war das Interesse größer, mal geringer. Und in den letzten Jahren bin ich irgendwie wieder voll gehypt und habe auch einen sehr guten Freund, den Daniel, Grüße gehen raus, der mindestens genauso das abnerdet wie ich. Und das hilft aber natürlich, weil wir festgestellt haben, wenn man Tour de France gucken möchte, muss man das ganz schön gut planen und sich extrem gut mit den Routen auseinandersetzen, weil es ist, glaube ich, relativ einfach, sich irgendwo hinzustellen, aber dann fahren die halt mit 60 an dir vorbei und du hast relativ wenig, geschweige denn kannst du irgendein gescheites Foto machen und es ist ziemlich viel Aufwand für sehr kurze Experience und deswegen haben wir extrem viel Zeit in die Planung gesteckt auch, also Nizza war natürlich klar, es hat sich angeboten, wir haben die Stadt und von dort aus können wir drei Etappen machen. Genau, und das Coole war natürlich, du hast es gerade schon angesprochen, Friso auf Instagram war bei euch zu Gast, die Episode habe ich auch gehört. Lustigerweise hatte ich mit ihm schon mal auch geschrieben vor zwei Jahren, weil er auch mein Nepal-Buch haben wollte. Hatte ich ganz vergessen, dass wir schon mal Kontakt hatten. Und natürlich war er full inspo und auch als wir jetzt unterwegs waren, hatte ich mit ihm Kontakt, wo er denn gerade steht und was er glaubt, was ein guter Spot wäre für Etappe XY. Leider haben wir uns nicht gesehen, aber wir waren im Austausch, weil so wie er das gemacht hat, ähnlich wäre auch mein Approach oder war auch generell mein Approach, irgendwie fotografisch daran zu gehen. Aber es sollte natürlich trotzdem irgendwie ein privater Trip werden. Und um das Ganze jetzt gar nicht so auszuschweifen, es hat total Spaß gemacht. Also wer so ein bisschen into Radsport ist, ich glaube, das werden gefühlt gerade immer mehr, wenn ich mir das Straßenrennen jetzt bei Olympia angeschaut habe. Da war ja ganz Paris irgendwie gefühlt da. Und auch jetzt bei der Tour de France waren drei richtig geile Bergetappen. Wir haben uns wirklich immer mit das steilste Stück der Etappe rausgesucht, in irgendeine Serpentine da gestellt. Und dann ist es einfach ein super Vibe. Du bist, natürlich hatten wir gutes Wetter, was im Juli aber natürlich irgendwie auch so ein bisschen gegeben ist. Und dann steht man da, man fährt dahin, auch nicht so einfach. Man muss irgendwie, alles ist abgesperrt gefühlt. Man muss, auch wenn die Fahrer da um 16.30 Uhr vorbeikommen, muss man morgens um 9 sich auf den Weg machen, irgendwo parken, eine Stunde. Wir sind da irgendwie durch die Berge gewandert, bis wir irgendwann mal da waren, wo wir wollten. Und dann ist man da zwei Stunden vorher an der Strecke und dann kommt irgendwie eine Stunde vorher eine Karawane vorbei, muss man sich ein bisschen vorstellen wie so ein Faschingsumzug, der irgendwie Merchandise verteilt und ein bisschen laute Musik und gute Stimmung macht. Jeder hat da gute Laune, es sind viele Dänen waren natürlich da, viele Slowenen, dann natürlich die beiden Favoritenfahrer aus diesen beiden Ländern kommen. Ist eine super Stimmung, hat so ein bisschen Campingstimmung, man sitzt da, jemand hat eine Box dabei, alle warten. Und das Coole ist, was sich natürlich in den letzten Jahren extrem verbessert hat, dass man natürlich auf dem Handy oder auf dem Tablet trotzdem das Rennen schauen kann, während man wartet. Ich glaube, das war vor ein paar Jahren noch deutlich schwieriger und man hat wirklich nur gewartet, bis sie dann kommen. Und jetzt sitzt du da auf dem Schattenplätzchen in den Bergen, schaust das Rennen und irgendwann wird die Stimmung angespannter. Man hört die Übertragungshubschrauber kommen und weiß, jetzt kommen die gleich. Und dann war es bei den zwei Bergetappen eine Sache von etwa 20 Minuten, bis irgendwie dann alle Fahrer durch waren, was natürlich schon cool war, zumindest so ein 20 Minuten irgendwie Experience zu haben. Allerdings beim Einzelzeitfahren war die Experience nochmal cooler, weil natürlich in einem Zeitraum von etwa zwei Stunden alle einzeln vorbeikommen und du dann natürlich auch viel coolere Möglichkeiten hast zu fotografieren. Du kannst halt, es kommen etwa 100 oder mehr Fahrer, glaube ich, von dir vorbei und du kannst halt auch mal nur genießen, nur gucken, verschiedene Perspektiven ausprobieren, ich hatte jetzt auch nicht so viel Equipment dabei, weil ich einfach ein bisschen mal gucken wollte, was so geht. Aber natürlich kann man dann ein paar Winkel ausprobieren, bisschen was mit Fans, was ohne Fans. Und das hat einfach total Spaß gemacht, auch sich fotografisch da mal bei was ganz Neuem ausprobieren. Also ich habe noch nie Radrennen fotografiert, finde aber den Vibe total geil. So diese verrückten Leute da, alle haben dieses gepunktete T-Shirt an oder Trikots oder was auch immer. Und dann ja, beim Zeitfahren sehen die Fahrer halt auch super spektakulär aus mit ihren Zeitfahrhelmen. Und genau, letztendlich das Motiv, was wir dann wahrscheinlich irgendwie auch teilen auf dem Kanal, ist Tadej Pogacar, also der Dominator eigentlich der letzten Jahre, besonders dieses Jahr, der auch gewonnen hat. Und dann war es natürlich immer so eine Business Decision, so schaust du dir Pogacar an oder fotografierst du ihn, weil du hast nur ein paar Sekunden diese Experience und ich habe mich natürlich...
Fotografieren und danach anschauen.
Yeah, not possible, weil sobald du die Linse runternimmst, ist der Typ weg einfach. Auch
Achso, ich meinte danach anschauen mit
dann das Foto anschauen.
Ein Leben genau. lang an. So, ja, genau, aber das ist. Er kann deine Wahl verstehen.
Fotografenherz ist dann überwiegt dann doch und habe ich mich entschieden, irgendwie das ihn jeweils zu fotografieren, wenn er vorbei war. Und ich finde, mein Lieblingsfoto ist eigentlich das beim Zeitfahren, weil irgendwie auch noch Pogi, sein Spitzname, quer über die Straße geschrieben waren. Ich hatte so eine kleine Mauer, wo ich von oben kommen konnte. Wir waren an der Stelle, wo Fans sich fast vor ihn stellen konnten. Die hast du dann auch noch irgendwie im Bild, die ihm da ins Ohr schreien. Und ja, ich habe es ausprobiert und bin irgendwie ganz happy, was dann doch dabei rumgekommen ist. Viele Leute irgendwie haben die Sachen irgendwie auch gefeiert, die so ein bisschen into Radsport sind. Und das hat mir unterm Strich sehr großen Spaß gemacht, ja.
Jack, hast du ein Lieblingsfoto in der Serie?
Muss ich jetzt nochmal durchklicken. Ich glaube, das ist auf jeden Fall hoch im Kurs, was Johannes gerade schon beschrieben hat. Ich finde es so geil, wie der einfach... der Pogacar da eingerahmt ist auch. Er ist so in der Mitte des Bildes und ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, guckt euch einfach das Foto an, Leute. Das lohnt sich, aber er ist so, du hast oben links diesen Verrückten, der mit der Slowenien-Flagge ist es, der den ja anschreit oder was weiß ich, was er macht, anfeuert. Unten links blitzt irgendwie dieses typische gepunkte Trikot rein, unten rechts fotografiert einer und oben rechts klatscht einer in die Hände oder so. Also das ist so eine, da gefühlt 5 Schauplätze in einem Foto und dann dieses knallige gelbe Trikot und dieser Helm und so, das Foto hat eine ganz besondere Ästhetik. Aber ich finde, wenn man dann so weiter scrollt und ich scroll gerade nach links, dann bist du bei dem nächsten krassen Foto mit Fokus auf den Fans, die ihn wirklich anschreien. Kann man sich ja auch so ein bisschen vorstellen, wenn du das gerade so beschreibst, so du wartest ewig und irgendwann kommen sie dann, dass du dann, wenn du da als Fan stehst, halt einfach, dann ist halt auch dein Moment, ne? Dann ist nicht nur der Moment des Fahrers ist ja die ganze Zeit, aber der Moment der Fans ist halt genau dann und das siehst du in diesen Fotos. Also unfassbar geil festgehalten von dir und dann auch diese Slow-Shutter-Sachen und so stehe ich ja sowieso drauf, wo man vorne irgendwie unscharf die Hände hat, das schwarz-weiße Foto. Ich werde jetzt nicht auf jedes einzeln eingehen, aber ihr müsst euch diese Serie reinziehen. Das ist wirklich, da kriegt man sofort Bock, sowas auch zu fotografieren. Und von Johannes Look, der mir sehr taugt, mal ganz abgesehen, aber wirklich tolle Motive.
Ja, absolut. Mein Lieblingsbild neben dem beschriebenen Pogacar-Bild ist das 9. Bild in dieser Serie. Das ist tatsächlich irgendwie so ein Foto, das könnte auch in so einem alten Ende 90er Jahre Magazin sein, wo so ein Fan in schwarzem Shirt mit, ich glaube, Italien-Flagge als Brustring im Fokus ist und ein, ich glaube, das ist ein Norweger, ich weiß nicht, welcher Fahrer das ist. Johannes, vielleicht weißt du das. Aber
selbst kurz gucken.
Ja, ihn da anschreit und man sieht so in der In der Mimik des Fans und in den Gestik des der Nebenstehenden einfach, was das für einen Moment einfach für die Menschen ist, ne? Du hast es gerade so schön gesagt, Jack, das ist auch deren Moment, Millimoment, Teil der Tour zu sein, die Fahrer anzuspornen, anzuschreien, ihnen irgendwie Energie rüber zu beamen. Und dieses Bild ist so, ich mag es total von den Farben, das Grün im Hintergrund in den Bergen, sein rotes Trikot, er ist aber trotzdem unscharf, weil der Fokus auf den Fans liegt, dort ist auch Grün und Rot nochmal mit aufgenommen, ihr seht, ich gucke irgendwie wieder auf die komischen Details, aber irgendwie passt es einfach so von der Farb Umgebung, von der Atmosphäre und ja, von dem Moment. Und deshalb ist das auch eins meiner Lieblingsbilder in dieser Serie.
Guck mal, David, du hast dich Anfang der Folge bei unseren Hörern und Hörerinnen dafür entschuldigt, dass wir vielleicht zu viel Sport machen, für die vielleicht mehr auf Natur oder Landscape oder whatever stehen. aber guckt euch das Foto an, Leute, und dann wisst ihr, warum wir das so geil finden. Ja. Also das Foto spricht für sich. Sorry.
Ja, voll. Ja.
Aber vielleicht was auch das Fotografieren von der Tour de France oder auch von der Giro Italia oder generell von einem Radrennen so attraktiv macht, habe ich wieder festgestellt. Das muss man sich erstmal klar werden. Es wurde mir auch erst bewusst, als irgendwie danach dann, du bist for free, außer du musst halt Reise zahlen, aber du zahlst keinen Eintritt, dieses Event anzuschauen. Du bist mitten in der geilen Natur in den französischen Alpen, bist du da und du kannst unmittelbar an diese Starsportler, natürlich sind sie nicht so big wie ein Bellingham oder ein Fußballstar oder was auch immer, aber du musst Platz machen, dass sie an dir vorbeifahren. Und diese kommen plus noch emotionale Fans, die wirklich da, ihr habt es gerade beschrieben, auch bei diesem Zeitfahren jeden Fahrer anschreien und alles geben, ihm Energie rüber zu geben. Diese Mischung macht es einfach unfassbar attraktiv zu fotografieren. Also auch wenn du nicht auf Radsport stehst, kannst du einfach coole Leute und Emotionen fotografieren oder einfach nur die Berge. Ich habe auch ein Foto in diese Strecke gepackt, einfach von der Natur, weil ich so einen Breather in dieser Strecke haben wollte, der einfach mal zeigt, so ey, hinter dich sieht's einfach hier geil aus und vor dir fahren Radsportstars extrem nah vorbei. Und um noch ein bisschen Technik mit reinzubringen, ich habe extrem viel hier auf 21 mm fotografiert, also sehr weitwinklig, weil ich es eben cool fand, alles drei Grad beschriebene drauf zu haben. Also nicht nur den Kopf des Sportlers, weil den meisten wird das nichts sagen, wer das jetzt ist, aber irgendwie die Kombination zwischen Sportler, emotionalen Fan und Natur fand ich einfach mega.
Ja, brutal.
Ja, voll gut. So, dann hoppen wir mal weiter in unserer Serie. Vielen Dank für die coolen Bilder, Johannes. Ich würde jetzt mal sagen, wenn wir schon über krasse Sportler und so sprechen, dann bleiben wir doch einfach mal dabei. Jack hat ein Bild mitgebracht oder eine Serie. Was möchtest du lieber, Jack, mit Blick auf die Zeit? Lieber Jay-Z oder lieber Bellingham?
Ich glaube, es geht ja um die Geschichte hinter den Bildern. Deswegen entscheide ich mich für Kollege Jude Bellingham. Jay-Z, ein Riesenname und auch ein witziges Foto, aber machen wir dann mal ein andermal. Genau, Jude Bellingham.
Johannes, willst du mal beschreiben? Einfach kurz einmal das Bild beschreiben.
Fangen wir so an.
Nehmen wir das Schwarz-Weiß?
Nee.
Wir nehmen den Fallrückzieher.
Nee. Ja, genau. Da steckt die Geschichte hinter.
Jetzt habe ich schon gespoilert, es ist Jude Bellingham beim Fallrückzieher. Aber um groß, grob nochmal das Foto an sich zu beschreiben. Wir sind extrem auch eher weitwinklig hier unterwegs. Wir haben hier kein Telefoto, wie so also ein klassisches Sportfoto, Jude Bellingham in Action da dran, sondern wir sind extrem weit. Wir haben sehen extrem viel, was drumherum fotografiert. Wir haben sogar noch die Bande vorne leicht unscharf im Hintergrund. Und eigentlich die Aktion an sich ist natürlich eigentlich der perfekte Zeitpunkt. Ball ist in der Luft, Bellingham ist in der Luft. Aber fast schon, man muss danach suchen so ein bisschen. Wenn man sucht, findet man. Aber es ist ja so fast in der Bildmitte, bisschen weit links noch. Aber sonst, ja, es ist ein passiert da extrem viel. Fans im Hintergrund, noch andere Spieler drumherum. Und die ganze Atmosphäre dieses Moments ist da eigentlich drauf, wenn ich es beschreiben soll, ja.
Wolltest du noch was sagen, David?
Ich wollte nur sagen, ich war auch bei dem Spiel.
Ah, stimmt. Haben wir uns nicht sogar gesehen oder haben wir uns bei dem Spiel nicht gesehen? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Nee, wir haben uns nicht gesehen.
Okay. Ja, ich glaube auch, dass das Foto, was Johannes gerade beschrieben hat, was ich hier mitgebracht habe, auch gar nicht das beste Foto dieser Serie ist. Aber wie gesagt, das ist eigentlich die beste Geschichte. David hat heute schon von einem Fail erzählt und ich erzähle jetzt von einem erfolgreichen Fail. also einem Fail, der dann zum Erfolg irgendwie geworden ist. Ich habe bei der EM, das war ein Zeitpunkt bei diesem Spiel, was war das, England-Slowenien, da hatte ich schon so 6-7 Spiele gemacht und ich habe irgendwie regelmäßig den Moment verpasst bei der EM, wenn Spieler ausgewechselt worden sind, mussten sie auf der Seite, auf dem Platz das Feld verlassen, die am nächsten ist, damit sie kein Zeitspiel machen. So, und das führt natürlich dazu, dass es immer wieder vorkommt, dass ausgewechselte Spieler, irgendwelche Weltstars, direkt an dir vorbeigehen, also wirklich 50 Zentimeter an dir vorbeigehen, weil sie gerade ausgewechselt wurden. Ist natürlich immer ein schöner Moment für mal einen Schnappschuss. Und ich habe das wirklich regelmäßig verpasst, weil man ist da so sehr in seinem Film, man guckt durch den Sucher, man guckt auf seinen Laptop, bearbeitet Bilder, man kriegt gar nicht mit, wenn jemand ausgewechselt wird in den meisten Fällen oder oftmals. Und das ist mir dann immer wieder passiert und dann plötzlich steht Jadon Sancho vor dir oder so und dann hast halt die Kamera noch nicht und dann hast du sie irgendwann und dann ist er schon halt weg. So, und das ist mir regelmäßig passiert, ne, mit sämtlichen Spielern und ich dachte immer so, ja, ist wieder ein Porträt, was dir flöten gegangen ist, ne. Und das hat mich immer ein bisschen geärgert und in dem Spiel habe ich es dann mal mitbekommen, ne, dann habe ich mitbekommen, okay, Foden wird jetzt ausgewechselt, ah, er muss auf der Seite raus, er wird gleich an dir vorbeigehen und ich hatte 2,5 Minuten, um mir alles zurechtzulegen und wenn ich die Zeit habe, dann ist mein Griff relativ klar, ich fotografiere auch viel mit Sony im Stadion, weil alles mit einer Leica M ist für mich einfach unpraktisch, halte ich für unpraktisch. Hab die aber immer dabei für die besonderen Momente, für die Momente neben dem Platz und so weiter. Hab mir dann meine Leica genommen, weil ich dachte, ja, jetzt kann ja gar nichts schief gehen hier mit Fokus und so weiter. Und hab quasi nur darauf gewartet, dass Foden an mir vorbeigeht. Dann war aber so ein klassisches Phänomen, zu viel Zeit. Der kommt und ist irgendwie noch, weiß ich nicht, 30, 40 Meter von mir weg. Ich bin schon mit dem Fokus hier am Rumdengeln. Okay, wo wird der ungefähr sein? Dann wird's auf einmal irgendwie laut von rechts, irgendwas an der englischen Bank, ich guck rüber, bin abgelenkt, okay, ist nix, dann guck ich wieder zurück zu Foden, oh, dann ist er schon fast da, dann will ich abdrücken und war dann aber wieder offen im Fokus, weil ich mich ja vorher hab ablenken lassen und dann wird's auf einmal laut im Stadion und ich ärgere mich in dem Moment, wo ich schon abdrücke über mich selber, dass ich ja nicht ganz drauf bin auf Foden und versuche noch den Fokus zu suchen. Und im Hintergrund fällt ein Tor, nämlich ein Fallrückzieher, wahrscheinlich eins der Tore der EM, ein Fallrückzieher von Bellingham. Und durch meinen Fail, also dadurch, dass ich mich habe ablenken lassen und der Fokus nicht sitzt, also das war nicht absichtlich. Ich wollte Phil Foden fokussieren. Liegt da halt auf Bellingham und ich habe es nicht mal gemerkt in dem Moment, wo ich das Foto gemacht habe. Mein Ding war nur, okay, Tor, fuck, Foden nicht drauf, das, was ich gerade mit der Leica gemacht habe, alles unbrauchbar. Leica weggeschmissen, mir das 100-400 von Sony genommen, damit ich jetzt den Torjubel und so weiter alles vernünftig habe, weil ich habe da ja auch einen Job zu tun und muss da Fotos hochladen und so weiter. Hab mir dann den Jubel von ihm geholt, alles fein, das ist ja dann irgendwie ein Selbstläufer, wenn man es schon mal gemacht hat. Und hab mich dann aber geärgert und dachte so, ey, fuck man, jetzt hast du genau im falschen Moment dich hier auf so eine dämliche Auswechslung von Foden konzentriert, während du irgendwie einen Fallrückzieher von Bellingham hättest haben können. Und dann bin ich im Begriff, die Sachen zu bearbeiten, den Jubel von Bellingham, hatte mit der Leica schon komplett abgeschlossen mit den Bildern und dachte dann, bevor ich die Bilder weggeschickt habe zu meinem Arbeitgeber Magenta, komm, jetzt guck wenigstens einmal ganz schnell durch die Leica, was denn da irgendwie dabei war, ne? Aber ohne jetzt im Kopf zu haben, vielleicht war ja das Tor drauf oder so und selbst so durch und denk auf einmal so, warte mal, Foden unscharf im Vordergrund, guck zum Ball, Bellingham fast, sagen wir mal, fast scharf, wie er irgendwie kurz vorm Fallrückzieher ist und hat mich dann irre gefreut, weil ich so dachte, okay, was für ein Glück. Das war wirklich pures Glück.
Weil du hast wahrscheinlich auch nur einmal abgedrückt, oder? Mit der Leica.
Ja, so ein, zwei Mal, genau. Ja, also ja. Auch nicht so krass oft oder so, aber als es dann halt laut wurde, hatte ich halt schon abgedrückt, ne? Oder so richtig laut wurde. Und hatte dann einfach, hab das mit in den Link gepackt so und dann bei Magenta natürlich auch, ey, geile Bilder und so weiter, ne? Aber das war halt wirklich nicht absichtlich. das war, also die anderen alle in der Serie, die waren schon Absicht, aber das war ein Lucky Shot. Muss auch mal sein.
Muss auch mal sein, genau, das ist der Punkt. Aber das ist, finde ich, auch ein geiles Learning, auch fernab dessen, dass wir hier über Sportfotos sprechen. Wenn mal der Fokus nicht sitzt, Fabian lässt grüßen, dann macht das Bild schwarz-weiß, dann ist es Kunst. Aber manchmal hilft es auch, nochmal genau zu gucken, wo ist der Fokus denn auch? Und manchmal hat man dann wirklich Glück, dass es trotzdem ein mega, mega Shot ist. Und in diesem Fall, Hut ab, hättest mal stattdessen Lotto gespielt, du, das...
An dem Tag hätte es sich vielleicht gelohnt, ja.
Aber das feiere ich so ein bisschen. Ich fotografiere auch gern manuell Sport und auch natürlich passt der Fokus da nicht 100%, aber hey, das meiste wird gucken die Leute sich auf dem Handy an. Who cares? Aber hättest du es das Gleiche mit der gleichen Brennweite mit Autofokus und der Autofokus geht halt auf die Fans hinten, dann bist du halt komplett unscharf und so bist du halt ein bisschen unscharf, aber es interessiert niemanden eigentlich, der sich das Foto auf dem Handy anschaut, weil du ja auch keine irgendwie Out-of-Home-Anzeige damit machen willst und das mag ich eigentlich, weil du kannst halt nicht, fällst halt nicht, bist halt nicht perfekt vielleicht, aber diese minimale, gefailte interessiert keinen. Du hast den geilen Moment, es sieht auf den ersten Blick scharf aus und das hast du dann eigentlich doch meistens irgendwie bei manuellen Geschichten doch drin.
Und dieses Bild erzählt halt einfach die Geschichte. Also das muss man ja auch mal sagen. Wir sind ja hier nicht die Sportfotografen, die wie der Meusel unter anderem, liebe Grüße, mit einem 400er irgendwie die Emotionen in einem Gesicht nach einem Torjubel drauf haben wollen, um das Bild am Ende einer Zeitung zu verticken oder sowas, ne? Oder für ihre Agentur, um das dann sozusagen ins Portfolio zu bringen, damit Zeitungen irgendwie auf einer Internetseite sagen, okay, das ist unser Aufmacherbild für Seite 1 im Sport. So. Diese Art von Fotografie machen wir ja nicht, sondern wir machen ja die Geschichten dahinter. Das ist ein Teil dann eines Reels oder Teil einer Insta-Story, wo du drauf guckst und sagst, ach krass, und hier im Vordergrund ist das Folden oder wer auch immer guckt dann da. Ich meine, wie der Typ auf den Fallrückzieher guckt, ist doch einfach genial. Es wird laut im Stadion, der ausgewechselte Spieler, der an dir vorbeiläuft, will auch wissen, was passiert, so wie alle, die da gerade hingucken. Und es war ja in der, boah, jetzt muss ich mal gerade überlegen, war das in der Verlängerung oder war das in der Nachspielzeit der regulären Zeit?
Ich glaube Nachspielzeit, oder? Jetzt bin ich mir auch nicht mehr sicher. Ja, das war Nachspielzeit und dadurch ging es dann in die Verlängerung, oder?
Genau, und dann hat Kane getroffen. Ja, genau. Ja, genau, so war es, richtig. Wir haben sehr viele Fußballspiele gesehen, wir können uns nicht mehr an alle Abläufe erinnern. Aber ja, und deshalb, also finde ich mega. Und natürlich ist irgendwie in dieser Serie, die du gepostet hast, so der Blick von Bellingham in dem ersten Bild, so angespannt, hey, let's go, wie er reinkommt mit seinen AirPods und so und der Akkreditierung um Hals, auch ein nettes Bild, um die Geschichte zu erzählen. Aber dieses Foto, was wir jetzt hier besprochen haben intensiv, ist einfach das geilste Foto in der Serie, weil es für sich alleine steht und eine gesamte Geschichte erzählt.
Schön gesagt. Freut mich sehr, David. Ja. Vielen Dank. Einfach Glück gehabt. Manchmal sind die Lucky Shots die besten.
Ja, genau. Und deshalb, also auch Tipp an euch da draußen. Und das ist, glaube ich, ein Tipp, den viele Anfänger machen. Und ich würde komplett euch davon abraten, Bilder in der Kamera zu löschen. Lasst alle Bilder auf der Speicherkarte. Safe. Und guckt im Nachklapp einfach alle Bilder durch. Dann könnt ihr immer noch löschen, was ihr wollt. Aber auf dem kleinen Kameradisplay zu sehen, ist das jetzt komplett scharf oder ist es komplett unbrauchbar? Die Speicherkarten sind mittlerweile so groß, dass ihr nicht struggelt, dass ihr keinen Platz mehr drauf habt in der Regel, sondern genug Platz habt, um dann einfach weiter zu fotografieren. Und dann im Nachklapp, wenn ihr die Fotos gesichtet habt, könnt ihr immer noch aussortieren. Aber macht es nicht, dass ihr während eines Jobs, während einer Reise oder was auch immer anfangt, Fotos zu löschen. Da werdet ihr nicht glücklich.
Ich weiß nicht, wie ihr drauf seid, generell Thema Löschen bei mir, tue ich mir ganz schwer mit. Aber weil ich jetzt auch schon ein paar Mal die Erfahrung gemacht habe, dass ich gerade, wenn Anfragen kommen und man soll irgendwie nochmal ein Moodboard mit eigenen Sachen providen, dass ich da schon mal Shots rausgezogen habe, die ich nie irgendwie auf meiner Website oder für einen Post oder was benutzt hätte, aber für diese Anfrage da für ein Moodboard einfach perfekt geeignet waren, doch nochmal. Und die Erfahrung habe ich jetzt schon echt 2-3 Mal gemacht. Und deswegen so, ey, wenn ihr die Möglichkeit habt, euch regelmäßig da ein paar Platten zu holen, lieber mit dem Löschen vorsichtig sein, weil man weiß dann doch irgendwie nie, für was man es noch gebrauchen könnte.
Same, ich bin auch ganz schlecht im Löschen. Also ich
hat natürlich auch was mit Faulheit zu tun.
Ich krieg's schon gut strukturiert und organisiert. Ich weiß, wo meine Sachen liegen und so weiter. Aber ich komme ja von einem, also bei Fußballspielen sind ja nicht das Einzige, was ich mache, aber ganz speziell da kommst du ja mit 2.500 Fotos oder so nach Hause. Und da könnte ich ja eigentlich dann die 250 maximal, die ich in irgendeine Galerie packe, auf die könnte ich es ja reduzieren. Oder vielleicht noch dann die ich auch noch mit favorisiert habe in Lightroom, sagen wir mal nochmal 150, aber dann sind da immer noch 2000 Spare, die man nicht braucht einfach, ne, die auch teilweise oder die meisten davon einfach nicht gut sind. Ja. Die könnte man löschen. Ich mache es aber nicht, weil ehrlich gesagt bin ich da auch wieder Technik-Dulli. Ich weiß auch gar nicht, vielleicht kennt ihr einen Workflow, ist jetzt vielleicht, müssen wir nach der Folge mal besprechen, aber ich weiß auch gar nicht, wie es geht. Ich hau die in Lightroom rein, favorisiere sie und alle, die dann nicht favorisiert sind, müsste man ja löschen. Kann ich dann einfach alle nicht favorisierten von da aus von der Festplatte kicken? Weiß ich gar nicht. Müssen wir mal, wie würde Lanz jetzt sagen, müssen wir mal eine extra Folge zu machen.
Weiß ich auch nicht.
Mit Blick auf die Zeit würde ich das auf jeden Fall nicht priorisieren und dann vielleicht irgendwann nochmal eine How-to-Lightroom-Folge machen.
Ja.
Ich merke, dass ich da auch struggle. Ich hatte neulich mit Fabian mal drüber gesprochen, wie er Kataloge macht. Und ich habe hier so eine kleine SanDisk-Speicherkarte. Klassiker, genau. Das wäre total geil, wenn da einfach mein komplettes Lightroom drauf wäre und das nochmal gebackupt. Aber stattdessen habe ich 100 Gigabyte von Adobe in meiner Cloud und ich muss jedes Mal Sachen aus Lightroom löschen, damit ich wieder neue Fotos da reinladen kann. Und das ist eigentlich nicht der richtige Weg. Ich bin aber gerade ein bisschen zu faul, mich mit dem richtigen Weg zu beschäftigen. Aber das steht auf jeden Fall auf meiner Agenda relativ weit oben für den Herbst.
Du, diese kleinen Kinderkrankheiten kennen wir doch alle.
Ja, genau. Auf jeden Fall. Wir haben eigentlich noch ein Bild von Jay-Z und Leverkusen Meisterschaft. Und wir haben noch LeBron James und die freie Produktion von dir, Johannes. Ich würde das tatsächlich auf eine 2.0-Folge einmal schieben. Ja, mit Blick unbedingt auf die Zeit. Eine Sache ist mir aber noch wichtig, die ich ganz kurz droppen möchte, weil ich total happy bin, manchmal irgendwie so meinen Briefkasten zu öffnen. Manchmal ist da irgendwie Post drin, mit der man nicht rechnet. So war das auch kurz vor der Euro, glaube ich. Ich weiß es gar nicht so genau. Da war nämlich ein kleines Päckchen drin vom lieben Olli Hitzegrad. Herzliche Grüße an der Stelle. Der mir sein allererstes Fotobuch geschickt hat. Einfach so, weil er es wollte und mir damit eine riesige Freude gemacht hat. Das Buch heißt Ansichtssache und ich war, weil Olli ja im Bereich Fotodruck und so arbeitet, sehr überrascht, dass es sein erstes Buch ist. Ich verstehe aber, dass es sein erstes Buch ist, weil er hat wahrscheinlich einfach sehr viel Zeit darin verwendet, zu kuratieren und ich weiß gar nicht, 160 Seiten mit großartigen Bildern zu füllen. Das soll ein Cliffhanger sein, denn wir werden mit Olli ganz sicher einmal darüber sprechen, über dieses Buch, über auch die Produktion dieses Buchs und das ist nur einfach ein schnelles Dankeschön, Olli, dass du mir das Buch geschickt hast. Ich habe mich sehr darüber gefreut und bin sehr gespannt, was du uns für Geschichten erzählst und was du unseren Hörerinnen und Hörern beibringen kannst, wie man so ein sehr, sehr ausführliches Buch vielleicht einfach mal angeht und kuratiert. So.
Hat jemand von euch schon mal ein Fotobuch gemacht? Also ich finde es erstmal geil von Olli, dass er dir das geschickt hat. Das ist mit Sicherheit auch ein saustarkes Buch. Mir ist direkt eingefallen, Schuster haben doch immer die schlechtesten Schuhe. Deswegen hat jemand, der in einer Druckerei arbeitet, vielleicht auch selber kein Fotobuch, weil er sich selbst um seinen eigenen Shit nicht kümmert, so wie wir auch alle. habt ihr schon mal ein Fotobuch gemacht? Ich habe ja Anfang des Jahres den ambitionierten Wunsch gehabt, aus dem Urlaub zu kommen und ein Fotobuch zu machen. Hab da auch noch unfassbar geilen Stuff rumliegen. Hab da wirklich geile Porträts gemacht und so, alles unveröffentlicht. Das wird auch irgendwie noch gemacht. Aber es muss priorisiert werden. Deswegen die Frage an euch. Wie sehen eure Erfahrungen damit aus? Ich weiß, dass Johannes, du hattest auf jeden Fall eine Ausstellung letztes Jahr.
Yes.
Und da hast du im Rahmen der Ausstellung hast du, glaube ich, auch das Buch gemacht, ne? Oder?
Genau,
da
gab's war ja auch damals, das Buch war ja quasi der Aufhänger sozusagen. Das war quasi, ich möchte gerne ein Buch machen und alles drumherum, Ausstellung, Release-Event und so, kam ja quasi so on top. Aber dieses Buchprojekt war quasi ausschlaggebend. Und ja, das war, ich weiß nicht, was deine spezifische Frage ist, aber es geht nicht mal so on the side.
Ja, es muss priorisiert werden, das merke ich halt auch. Das war meine Frage, eure Erfahrungen damit. Erstmal die Zwischenfrage, gibt's noch Exemplare? Habe auf jeden Fall vercheckt, meins zu kaufen. Falls es noch welche gibt, würde ich das...
alles weg, ich kann dir gerne mal... Sag. Ich habe hier doch zwei rumfliegen, ich kann dir aber gerne mal eins so auf Leihbasis schicken. Dann kannst du es vielleicht mal durchschauen, solange du möchtest und lässt mir dann einfach wieder zurückkommen.
Voll gerne.
Ja, weil ich habe mich da extrem viel beschäftigt, habe mir andere Sachen angeschaut, habe mir, ja, gibt tausend Stellen, wo du anfangen, wie lässt du es binden, was für Papier, wie dick, was für ein Format, was ist der rote Faden, dass es rund ist, das war schon viel konzeptionelle Arbeit und dann geht's ja erst los, das Ding zu bauen und habe mir da auch Hilfe von einem gelernten Grafiker genommen, weil sonst auch no chance.
Ich glaube, das Hauptding bei uns, die ja viele verschiedene Sachen machen, die viel unterwegs sind, so ist zu sagen, okay, was ist das Thema des Buches sozusagen? Ne? Also wir haben Festplatten voll, da sind wir wieder bei Footage und Content, wir haben Festplatten voller wahrscheinlich guter Bilder liegen, aber die kannst du halt nicht alle in ein Buch packen, weil dann ist es random und dann ist es irgendwie so, I don't know. Also das ist auch nicht unser Anspruch, glaube ich, einfach nur Fotos in ein Buch zu packen, um Fotos in ein Buch zu packen, sondern es soll schon eben eine Geschichte sein, es soll was erzählen, es soll mitnehmen, es soll inspirieren, es soll emotional binden und ich glaube, das ist so der Kern des Problems. Also ich denke auch immer drüber nach, so, was könnte ich denn mal für ein Fotobuch machen? Und ich habe aber bislang keine Idee, was ich erzählen möchte. Und fernab von Familienfotoalben, das Jahr 2024 mit meinen Kindern oder sowas, was auch wiederum viel, viel Arbeit ist, gibt es eigentlich nichts, was ich bislang erzählen könnte oder wollte, was meinen Ansprüchen genügt. So, und deshalb... Das ist hart, sich damit auseinanderzusetzen und es ist super viel Arbeit und super viel Zeit, die da drauf geht. Ich kann ja hier vielleicht auch einmal ein kleines Geheimnis droppen. Zur 100. Folge versuche ich ein kleines Zine mit den Fotos zusammenzustellen, mit den Fotos, die wir hier besprochen haben. 100 Folgen What's the Story Podcast, vielleicht 200 Fotos. Oder so, mal gucken.
Wird ein fettes Buch, Freunde. Solltet ihr schnell sein. Ja. Better be quick. Aber genau, was du gerade sagst, ist genau der Grund. Ne? Also ich bin dann aus dem Urlaub wiedergekommen, dann kickt der Alltag rein. Und natürlich hätte ich es geschafft, die Bilder, die waren ja bearbeitet oder die sind bearbeitet, so weit bin ich ja, die in irgendein random Fotobuch zu packen und die irgendwie random rauszuhauen. Aber natürlich ist es der Anspruch, eine Geschichte erzählen. Und natürlich ist es der Anspruch, dass du das Buch aufmachst und denkst, ja, okay, wie geht's weiter? Und am Ende vielleicht denkst, nice. Das hat sich organic angefühlt und nicht einfach, ah ja, das waren Fotos von Jacques. So. Und wenn das dann am Ende gelingt, dann halte ich es gerne in den Händen und wenn das nicht gelingt, dann ist die Arbeit vielleicht auch so halb umsonst. Und deswegen gibt's das auch noch nicht.
Ich glaube, es ist extrem schwer. Also es ist eine hohe Kunst. Ich glaube, man kriegt das auch hin, im Nachhinein aus Bildern, die man hat, was zu kuratieren, was dann irgendwie Sinn macht. Siehe Josselin, ich glaube, den kennen wir ja alle, der jetzt irgendwie, glaube ich, auch sein nächstes Buch im Köcher hat, bin ich auch sehr gespannt. Aber ich glaube, auch er ist dann nochmal gereist, um nochmal für sein Buch zu fotografieren. Und ich glaube, das ist schon the way to go. Also ich hatte das zumindest ein Grobkonzept für das Buch vor der Nepal-Reise und habe auch entsprechend fotografiert, so dass ich gewisse Motive als einen roten Faden benutzen kann. Das hat mir extrem geholfen hinterher. Das so zu füllen mit Sachen, die spontan entstanden sind, kein Problem. Aber so grob zu wissen, wie ich das Ding aufbauen will und was ich denn da überhaupt erzählen und zeigen möchte und da mir die entsprechenden Motive dann zu suchen, mit Glück gab's die dann auch, hat natürlich hinterher extrem geholfen, ja.
Was der Johannes euch damit sagen will, don't underestimate the pre-production process. Das ist wirklich wichtig. Plant euren Scheiß, versucht zu wissen, was ihr vorhabt. Das ist wirklich, wenn ich eins gelernt habe die letzten 2 Jahre, dann ist es auch, ich gehe zu so gut wie keinem Shooting unvorbereitet. Ich habe immer eine Idee und wenn es was Größeres ist, dann habe ich sogar sehr, sehr genaue Ideen, Shotlisten und so weiter. Das gehört einfach dazu, wenn ihr professionell arbeiten wollt. Wenn ihr es denn wollt. Wenn ihr einfach nur hobbymäßig fotografiert, geht's raus und habt's Spaß.
Was ja auch der Rote, was ja eigentlich der schließende Kreis jetzt zu deinem ersten Satz ist hier, glaube ich, stark, wo du gemeint hast, du weißt noch nicht, ob du nach Paris fahren kannst, weil du vielleicht ein großes Shooting ausgiebig vorbereiten musst.
So schaut's aus.
Ja, das ist doch ein super, super roter Faden und eine super Klammer, die wir setzen können. Kleine Folge, gutes Stündchen miteinander gesprochen, trotzdem 2 wunderbare Bilder und einfach das Gefühl, endlich wieder mit euch über Fotografie, über Geschichten hinter den Bildern, über ein paar kleine Tipps, über Struggles und Mini-Erfolge zu sprechen. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden und Episode, keine Ahnung, 86 2.0 legen wir auf mit noch weiteren Bildern, mit noch weiteren Geschichten von euch beiden. Ich freue mich da sehr drauf.
Leute, spürt ihr das? Wir atmen wieder WTS-Luft.
Stark.
Ja, genau. So, also ihr Lieben, geht raus, macht Fotos, ohne sie vorher zu planen, aber macht Fotoserien für Bücher mit vorher einer Planung, aber verliert einfach nicht den Spaß an der Fotografie, am Geschichten erzählen. Schön, dass ihr da seid. Jetzt geht's weiter mit vielen weiteren What's the Story Episoden. Bis bald und passt auf euch auf. Ciao.
Ciao, ciao.
Peace. Macht's gut. Ciao, ciao.